Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt der langjährige ORF-Generaldirektor, jetziger Rapid-Präsident und KI-Beauftragter der Stadt Wien, Alexander Babitz. Schönen guten Abend.
Hallo.
Herr Babitz, der ORF steckt, muss man sagen, nach der Causa Weismann wahrscheinlich in der tiefsten Krise seiner Geschichte. Jetzt gibt es, glaube ich, wenige in Österreich, die den ORF so gut kennen wie Sie und auch lange Jahre, Jahrzehnte dort tätig waren. Wie konnte es Ihrer Meinung nach überhaupt so weit kommen? Weil das ist ja nicht etwas, was jetzt, sag ich mal, von heute auf morgen passiert ist.
Ja, das ist schwer zu sagen. Natürlich, nachdem ich praktisch alle handelnden Personen kenne, alle, die ihre Karrieren in meiner Zeit begonnen haben, wundert es mich auch, dass das jetzt so aufbricht, weil das sind ja alles Ereignisse, die in den letzten 3-4 Jahren passiert sind, wo offensichtlich sozusagen einiges passiert ist. Es ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass das jetzt einmal dann alles aufgearbeitet wird und dann aber auch wieder eine Ruhe sozusagen einkehrt, weil der ORF hat in Wirklichkeit ganz andere Probleme, so wie der Printbereich oder die anderen Medienbereiche ist ORF auch von der ganzen Veränderung der Welt durch KI betroffen. Ist jetzt auch durch Entzug von Mitteln von der öffentlichen Hand, also vom Bundesbudget, betroffen, hat also ganz gravierende wirtschaftliche Probleme und braucht rasch eine handlungsfähige Geschäftsführung, die da wieder herausführt. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um dann auch, im Herbst kommt der Konvent, wo über die Zukunft des ORF gesprochen wird, dafür gut sich aufzustellen, zu sagen, wofür und was soll der ORF in Zukunft überhaupt tun.
Sie haben das Management schon angesprochen. Wie geht denn das aktuelle Management und der ORF Ihrer Meinung nach derzeit auch mit dieser Krise um? Stichwort auch Kommunikation nach außen, weil auch da hat man ja das Gefühl, das läuft alles andere als reibungslos.
Ja, also man tut seinen Nachfolger, oder jetzt ist Ingrid Thurn eben eine Nachnachfolgerin, sozusagen, der nie was öffentlich ausrichten. Und es ist auch eben sehr, sehr schwierig und man muss sich halt entscheiden, welchen Weg man geht. Jetzt hat man auch mal angekündigt, man wird der Transparenz eine besonders große Aufmerksamkeit geben. Dann kommt man aber natürlich drauf, dass dann ja auch es bestimmte Rechte von den Menschen gibt, denen man was vorwirft. Und dann kann man nicht gleich immer offen kommunizieren. Also es ist das eine sehr, sehr schwierige Situation.
Mhm. In diesem Zusammenhang gibt es auch Vorwürfe, die Ihnen immer wieder gemacht werden. Und zwar geht es da konkret um den Vertrag von Pius Strobel. Wir kennen die Geschichte, Bestverdiener im ORF. Und da heißt es immer wieder, den Vertrag haben Sie ihm damals in einer Nacht- und Nebelaktion quasi gegeben.
Nein, also das ist nicht wahr. Nachdem jetzt das von den Anwälten von Roland Weismann jetzt auch der Staatsanwaltschaft anhängig gemacht wurde, möchte ich nicht im Detail dazu Stellung nehmen und kann das auch nicht. Ich kann nur sagen, also es hat ja eben genau gar keinen Vertrag gegeben mit Pius Strobel, sondern in die längere Vergangenheit zurückreichende, sage ich jetzt einmal, Überlegungen, was eine Zuzahlung in die Pensionskasse betrifft. Ins Jahr 2010 zurückgehend war das. Und das ist nicht abschließend dann zwischen mir und Strobel sozusagen umgesetzt worden. Und dann habe ich den Akt dem Roland Weismann übergeben. Und die haben dann, was ich jetzt weiß, dann jahrelang darüber verhandelt und ja, dann eben halt sich nicht geeinigt.
Kommen wir zum Aktuellen. Diesen Donnerstag findet jetzt die ORF-Wahl statt. Jetzt liest man in allen Medien über massive politische Einflussnahme, vermeintliche Deals, einen Sideletter, den es gibt zwischen ÖVP und SPÖ, einen Kandidaten, der der Favorit des Kanzlers sein soll. Wie ist denn Ihr Eindruck und auch ganz offen, was im ORF jemals anders?
Die Frage ist ja die, kommt am Schluss eine unsachliche Lösung heraus? Ja, das, und da kann man beim ORF sagen, dass, also ich habe das bei einem Gerd Bacher, bei einem Gerhard Zeiler, ja auch, ich nehme es für mich in Anspruch, natürlich hat es immer unterschiedliche Wahlverhalten im Stiftungsrat gegeben, aber unsere Bestellungen waren sicher nicht unsachlich oder zum Nachteil des ORF. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptthema, bei dem es jetzt geht. Wird es eine Person, eine Persönlichkeit, der man das zutraut, das zu machen. Wenn die Person, Mann, ob Frau, glaubhaft machen kann, dass sie natürlich im Vorfeld, das ist ja auch bekannt, dass mit dem Bundeskanzler geredet wurde, etc., dass mit Stiftungsräten geredet wurde, na ja, bei wem sonst soll man sich sozusagen vorstellen, dann kommt es darauf an, emanzipiert man sich nachher dann von allfälligen Unterstützern, die man hatte, oder schafft man das nicht? Das ist für mich die entscheidende Frage.
Was halten Sie denn eigentlich vom Bewerberfeld?
Ja, es ist jetzt eigentlich ein erstaunlich buntes und man hat, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Es ist zwar jetzt immer bei den Hearings, jeder Kandidat vermeidet irgendwie hier besonders kantige Thesen zu formulieren und dadurch ist es an der Oberfläche relativ homogen, aber man kann schon Unterschiede herauskennen, dass der Clemens Pieck sich eben halt klar positioniert, auch mit seiner Erfahrung, die er bei der APA gemacht hat, dort unabhängigen Journalismus in einer sehr, sehr guten Form gelebt hat, jahrzehntelang. Ich war ja lange Aufsichtsratsvorsitzender, habe ihn seinerzeit auch bestellt, möchte ihm aber nicht damit schaden, sondern das waren alles einstimmige Beschlüsse der gesamten Verleger und des ORF. Hat er einen guten Job gemacht, hat vor allem mit dem KI sehr viel gemacht und Digitalisierung. Also das ist sein Profil und will, glaube ich, steht für einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Der Markus Breitenecker, das ist sozusagen die größte Verwunderung für mich, dass ich mir gedacht habe, er war 20, 25 Jahre mein erbitterter Gegenspieler, also nicht unbedingt persönlich, aber sachlich, Vertreter des Privatfernsehens, der deutschen Medienkonzerne und gegen den ORF. Und ich weiß nicht, ich habe wenige Menschen bei Medientagen, bei Gerichtsverfahren, bei Medienbehördenverfahren haben wir immer unsere Scharmützel gehabt und ich fand ihn einen guten Vertreter eines sehr prononcierten Privatfernsehens. Wieso er jetzt auf die Idee kommt, er will jetzt sozusagen das genaue Gegenteil von dem vertreten, was er bisher gemacht hat, erschließt sich mir nicht ganz. Und er kann es auch nicht ganz verbergen, weil er ja zum Beispiel sozusagen ganz unverhohlen sagt, er nennt es der Motor des Medienstandorts und er will die Gesamtverantwortung für den Gesamtmarktanteil der österreichischen Medien übernehmen, was ehrlicherweise nicht meiner Meinung nach die Aufgabe des ORF ist. Aber es kommt natürlich hervor, dass er sagt, dann gibt er bestimmte Geschäftsfelder auf oder schwächt die so, dass sie halt Privaten dann nützen können. Wie er gesagt hat, ja, wenn man mehr österreichische Musik in Ö3 spielt und weniger Pop, also amerikanischen oder internationalen Pop, dann wird das einem Privatradio nützen. Ja, aber jetzt sage ich, so steht es jedenfalls einmal nicht im ORF-Gesetz drinnen. Kooperation, ja, aber es muss schon etwas sein, wo auch der ORF dann davon etwas hat. Und das würde ich sagen, ist bei ihm das Thema, was er wahrscheinlich morgen auch oder beim Hearing hinterfragt wird. Die Überraschung für mich ist die Katrin Zierhut, die einfach diejenige ist, die den ORF, was das Wirtschaftliche, was das Rechtliche, was das Personalmäßige betrifft, einfach kennt ja, und auch einen Sender jetzt gut gemanagt hat oder managt. Also daher, die hat da, sage ich jetzt einmal, aufgezeigt. Und natürlich kommen dann auch viele Konzepte immer wieder durch, wo man sich fragt, ich weiß jetzt nicht, was heißt Strukturreformen im ORF. Und dann, ja, die Lisa Dotzauer, die 9. Chefredakteurin als Magazinchefredakteurin im ORF, hat jedenfalls bisher nicht sozusagen von der Zusammenführung der Chefredakteure auf vielleicht 3 fürs ganze Haus gesprochen.
Wie unabhängig kann denn ein ORF-Chef eigentlich Ihrer Meinung nach überhaupt sein? Weil ja jetzt sehr viel diskutiert wird, wie unabhängig diese Kandidaten sind, wie unabhängig er künftig ist. Kann ein ORF-Chef überhaupt unabhängig sein?
Ich glaube, das ist das große Missverständnis. Was ist die Aufgabe eines ORF-Chefs? Und die Aufgabe eines ORF-Chefs ist, wie jedes großen Unternehmensleiters, ist, dass du für die Positionierung des Unternehmens eintrittst und auch die Rahmenbedingungen schaffst. Und ein öffentlich-rechtliches Unternehmen muss natürlich auch mit der Politik im Gespräch sein, weil man ja sagen muss, auf gesetzgeberischer Basis etc., wie ist der zukünftige Auftrag des ORF, wie ist die zukünftige Finanzierung des ORF und alle diese Themen. Und das kann man nicht ohne Gespräch mit der Politik machen. Das ist aber die Aufgabe. Aber das ist umgekehrt nicht jetzt eine Frage der Abhängigkeit, weil ich habe gelernt, du musst mit der Regierung, du musst mit den Ländern, du musst mit den Parteien im Gespräch sein als ORF-Generaldirektor, und zwar mit allen, damit du eben für deine Position wirbst, und du musst es klar trennen von der redaktionellen Einflussnahme. Und das hat der ORF jetzt eigentlich schon gezeigt. Deswegen wundert mich auch diese Diskussion. Es redet ja niemand darüber, dass jetzt irgendeine Partei in den letzten 10, 15 Jahren oder halt überschaubare Vergangenheit jetzt in die ZIP hinein regiert hätte oder sich Beiträge ausgesucht oder abgelehnt hat. Das ist ja nicht der Fall. Da haben die Redakteure eine sehr, sehr starke Stellung. Und das zu Recht. Und haben die Führungskräfte, wurscht wie sie besetzt wurden, eigentlich immer das abgewehrt. Deswegen hatte auch der ORF mit über 60% immer noch ganz gute Vertrauenswerte.
Apropos abgewehrt, jetzt ist es so, der ORF muss ab nächstem Jahr 190 Millionen sind es genau Euro einsparen. Da haben Sie jetzt zuletzt gesagt, Sie raten dem nächsten Generaldirektor, Generaldirektorin, dagegen rechtlich vorzugehen. Auch Ingrid Thurner hat das ja schon angekündigt. Ist es überhaupt möglich, dagegen rechtlich vorzugehen?
Ja, ich glaube, das ist könnte ein Paradefall für den jetzt so gefeierten European Media Freedom Act sein, weil dort steht ganz klar drin, dass öffentlich-rechtliche Medien ausreichend dem Auftrag entsprechend finanziert sein müssen und dass diese Finanzierung vorhersehbar ist. Und wenn man einem Unternehmen dann innerhalb von ein paar Monaten oder eigentlich von ein paar Wochen 15% der Einnahmen wegnimmt, dann ist das unsachlich und glaube, hat der ORF gute Chancen. Wie im Übrigen, es ist ja ein ähnliches Thema auch bei den privaten Medien, auch dort blockiert ja die Regierung zugesagte Förderungen, reduziert für eine ganze Branche sozusagen, dann zum Beispiel Inserate. Das wäre für mich also sozusagen da könnten sich die österreichischen Medien alle, wenn nichts weitergeht, alle gemeinsam zusammentun, um eben zu sagen, das, was zugesagt wird, da geht es immer um die Verlässlichkeit von Finanzierungen. Gerade im Transformationsprozess, da hätte der ORF und die privaten Medien eine gute Chance.
Mhm. Zu den privaten würde ich gleich kommen, vielleicht abschließend noch zum ORF. Dass der ORF einsparen muss, unabhängig jetzt von diesen 90 Millionen, glaube, damit hat sich jeder Kandidat, der sich da jetzt bei der ORF-Wahl bewirbt, schon abgefunden. Aber wie kann denn der ORF oder wo sollte der ORF Ihrer Meinung nach einsparen? Sollte es eher in der Senderstruktur sein? Sollte es beim Personal sein? Ist es vielleicht sogar beim Programm oder bei Rechten wie Sportrechten? Wo würden Sie kennen ja das Unternehmen sehr gut, den Sparstift ansetzen?
Also Der ORF hat ja jetzt schon ein laufendes Sparprogramm, das bis 28, 29 von 300 Millionen. Das tut er sozusagen, schafft er oder wird er schaffen mit größten Anstrengungen, indem man zum Beispiel nützt, jetzt die Boomer-Generation geht in Pension, die braucht man nicht zur Gänze nachbesetzen. Oder wenn man nachbesetzt, sind die jüngeren Mitarbeiter auch günstiger. Es sind aber auch sehr, sehr viele andere, jetzt auch Rationalisierungen im Technikbereich etc., die Digitalisierung, da ist viel passiert und ist viel am Weg. Und mit diesem raschen Entzug von 90 Millionen, vollkommen überraschend, da ist der ORF insofern überfordert, weil das heißt ungefähr, sage ich, würde mal schätzen, 400 bis 500 Mitarbeiter, die man aber sehr rasch freisetzen muss. Die sind aber auch Mitarbeiter, die im Wesentlichen Programm oder programmgestaltend, programmunterstützend tätig sind. Also das ist schon sehr schwierig.
Das heißt, im Programm würde man es merken, Ihrer Meinung nach?
Es geht ohne, dass man das im Programm also auch umsetzt, nicht. Und das ist das noch Dramatischere, ist, dass ja doch der ORF eine ganze Menge Zuliefer hat, die ganze Filmwirtschaft, zuliefernde Wirtschaft, aber auch technische Dienstleiter bis hin zum Kameramann oder Regisseur, der frei beschäftigt ist. Da wird man es merken. Und das war ja meine These auch bei dieser Streichung der Refundierung der Mehrwertsteuer. Der ORF wird seine Mehrwertsteuer massiv reduzieren, das heißt 60% von dem kriegt der Finanzminister so auch nicht. Er muss es zwar nicht mehr refundieren, aber er kriegt es einfach nicht. Und 30-40% wird sich im Sozialsystem wiederfinden, weil wir einige 100 bis 1000 Medienmitarbeiter am Arbeitsmarkt haben werden.
Vielleicht auch als Übergang zum anderen Medienmarkt oder zum privaten Medienmarkt. Jetzt haben ja viele Kandidaten in Aussicht gestellt, Kooperationen mit privaten Medien. Ja, ein bisschen in unterschiedlicher Ausprägung. Sie haben das ja in Ihrer Zeit eigentlich auch schon begonnen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Wie könnte denn oder wie sollte denn ein ORF Ihrer Meinung nach mit den privaten Medien in der Zukunft kooperieren und in welchen Bereichen wäre es sinnvoll?
Also ich glaube, dieses Zusammenarbeiten, das wird immer wichtiger und das gibt es einige Felder. Das eine ist zum Beispiel Sportrechte. Ja, der ORF, das habe ich noch mit Didi Matischitz damals begonnen, haben wir die Formel 1 uns geteilt und das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt wird der ORF vielleicht seinen Anteil zurückgeben müssen und hoffentlich kann sich's Servus TV jetzt dann auch leisten. Weil sonst besteht die Gefahr, dass dann die ganze Formel 1 letztlich wieder ins Pay-TV abwandert. So, also das ist so ein Feld. Das zweite ist, glaube ich, schon, dass man bei Entwicklungen im KI-Bereich gemeinsame Plattformen, gemeinsame Werbevermarktung sehr, sehr viel gemeinsam tun kann. Und auch sonst im Programm Kooperationen sein. Also KI wird eine ganz große Rolle spielen, dass man Zugriff auf Datenbanken haben wird und wir im Fernsehen Videodatenbanken. ORF-Archiv ist die größte Videodatenbank, jedenfalls des Landes, einer der größten in Europa. Und die mit KI-Lösungen zum Beispiel gänzlich neue Formate möglich macht. Und da könnte man zum Beispiel einen den Privaten auch einen Zugriff auf dieses Archiv geben, zu bestimmten Regeln.
Jetzt ist es ja so, Sie haben es auch vorher schon erwähnt, der österreichische Medienmarkt steht ja derzeit generell mit dem Rücken zur Wand. Liegt primär daran, dass einfach hier Milliarden an Werbegeldern an Silicon Valley-Firmen, Meta, Google, teilweise auch chinesische Firmen wie TikTok abwandern. Haben Privatsender, Verlage, Medienhäuser in einem kleinen Markt wie Österreich überhaupt langfristig eine Überlebenschance?
Ja. Ich bin da überzeugt und das muss man jedenfalls probieren. Wir können ja nicht alle dauernd von der Politik von digitaler Souveränität, Mediensouveränität reden und gleichzeitig zuschauen, wie die österreichischen Medien den Bach hinuntergehen und vielleicht in 4-5 Jahren, wenn das so rasch weitergeht und das wird rasch weitergehen, es in Wirklichkeit gar keine Medien oder nur mehr rudimentär gibt. Ja, es gibt auf der Welt viele Gegenden, die schon Medienwüsten sind, wo es gar nichts mehr gibt. Aber das dann zur Gänze eben Social Media und externer Manipulation zu überlassen, kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Daher muss man aber jetzt was tun, dass man die Medien in dieser Transformation auch unterstützt in die KI-Welt. Ich rede jetzt gar nicht von der Digitalisierung, die ist jetzt eh plus minus gelaufen, aber die KI-Welt wird noch einmal alles total verändern, ermöglicht auch neue Produkte für Medien, wo man nicht unbedingt dann ein Google hinter sich haben muss, wenn man ein lokaler Player ist, wo man mit individualisierten Lösungen, die man gemeinsam entwickelt, durchaus wieder anschließen kann. Und das Zweite ist, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen die ältere Bevölkerungshälfte oder die wo man immer sagt, ja, das, also die klassischen Medien werden eigentlich nur mehr von den Alten genutzt. Das sind aber nicht die ganz Alten, sondern 60-70% der Bevölkerung. Und daher muss man auch die klassischen Medien, ob Fernsehen, ob digital, ob Print, ermöglichen, dass die resilient sind in dieser Krisenzeit.
Was müsste denn die Politik Ihrer Meinung nach tun da jetzt, um auch den österreichischen Medien hier vielleicht Schützenhilfe zu geben? Welche Förderungen, wir reden zum Beispiel über die digitale Transformationsförderung, die an sich jetzt ausgelaufen ist. Die Politik hat sich noch immer nicht geeinigt, in dem Fall die Bundesregierung, die jetzt zu verlängern oder wieder neu zu dotieren. Wo müsste die Politik den Medien unter die Arme gehen?
Also es hat ja die Bundesregierung, und ich war da auch ja im Verhandlungsteam damals mit dabei, was die Medien betroffen hat, eigentlich ganz gute Regelungen im Regierungsprogramm stehen, und die müsste man umsetzen. Dass man erstens einmal die Transformationsförderung nicht auslaufen lässt, sondern sogar erhöht, weil das ist ein EU-konformes Instrument, das den Medien rasch und wirksam helfen könnte. Das Zweite ist die Vertriebsförderung. Das ist also sozusagen die Zustellung von Abos oder auch Gratiszeitungen, dass das unterstützt wird in Zeiten wie diesen. Da gibt es auch ein Modell, das müsste man nur rasch starten. Und das Dritte wäre dann, dass man jedenfalls also nicht die Branche noch verunsichert, indem man jetzt über diese Abgabe auf Streaming für die Streamer wieder Unruhe in den Markt hineinbringt, wo man zwar sagt, man möchte Netflix treffen, aber in Wirklichkeit weiß man nicht, ob es dann im Rechtsweg dann doch wieder ein österreichische Medien betrifft, die im Streaming-Bereich tätig sind. So, und das sind, da kann man als Regulator viel machen. Das ist ein Punkt, der auch wesentlich ist, dass man sagen muss, wenn wir eine Staatsquote von 60% haben in Österreich oder 56%, ganz öffentliche Bereich, der soll ja auch kommunizieren, soll Werbung machen, und wenn er Werbung macht, dann soll er tunlichst in österreichischen Medien werben, nach transparenten und fairen und so weiter Bedingungen. Aber es kann ja nicht sein, dass man sich zurückzieht und dann auf den US-Plattformen mehr investiert in Kommunikation als in heimischen Medien. Und da könnte es auch Regelungen und Unterstützung geben, dass man zum Beispiel, weil das ist ja der Nachteil für die österreichischen Medien, dass wir bei der Verteilung mit den US-Plattformen, was die Daten betrifft, konkurrieren. Und da eine gemeinsame, kleine österreichische Plattform zu machen, die halt dann für die sinnvolle Verteilung der Kommunikationsbotschaften der öffentlichen Hand, das ist ja die Aufgabe der öffentlichen Hand, im österreichischen Markt auch das durchzuführen.
Abschließend möchte ich noch zum Thema KI kommen. Sie sind jetzt Beauftragter der Stadt Wien für künstliche Intelligenz. Aber wie kann sich Wien und Österreich da Ihrer Meinung nach überhaupt positionieren? Weil die Musik spielt, muss man sagen, in China, in Amerika, aber nicht in Europa und schon gar nicht in Österreich derzeit.
Naja, aber erstens einmal geht es darum, die Transformation der österreichischen Medien zu unterstützen. Und wenn Sie KI nicht auch in Ihr Portfolio aufnehmen, in sinnvoller Art und Weise, dann wird es keine Zukunft geben. Und da muss man unterstützen. Und das ist ja das Gute bei der KI. Also man muss es ein bisschen vergleichen. Wir haben gerätselt so in den 10er Jahren oder Nullerjahren in der Digitalisierungsphase, was wird die größte Herausforderung fürs Fernsehen sein? Da hat es noch kein Smartphone oder die ersten Smartphones gegeben. Und jetzt weiß man, also die Herausforderung, größte Videoplattform ist YouTube. Ich war damals, da war nicht so groß wie da, wie ich zum ersten Mal bei YouTube war. Und Social Media sind die meisten, also meistgenutzten Medien. Und genau dasselbe wird sich wiederholen in der KI-Welt, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, was wird denn die Form sein, wo KI-Medien für das Publikum ganz neue Erlebniswelten bilden werden. Ja? Ich höre, Wolfgang Fellner arbeitet in den USA an so einer Plattform oder hat er geschrieben in seinem Buch. Vielleicht ist das etwas. Ne? Und der Vorteil ist, dass jetzt mit der raschen technologischen Entwicklung und dem Absinken der Programmierungskosten die Chancen eigentlich gar nicht so schlecht sind. Was wir brauchen, und das ist eines der Punkte, die ich da in diesem KI-Bereich vorschlage, dass man doch eine österreichische Datenplattform der Informationen macht, wo man die Archive der APA, des ORF, der Medien, die mitmachen, alle zusammenlegt und so aufbereitet, dass sie für Sprachmodelle gut nutzbar sind. Dann können erstens einmal österreichische Medien ihre individuelle Österreich-KI-Welt da auf einer soliden Datenbasis aufbauen. Oder man kann es zumindest auch nutzen, indem man dann das auch zur Verwertung sicherstellen kann, weil jetzt greifen ja die internationalen Chatbots eigentlich gratis auf die österreichischen Inhalte zu.
Und ganz zum Schluss noch, haben Sie das Gefühl, Sie haben ja jetzt auch viele Gespräche geführt in den letzten Wochen, dass man in Österreich die Dringlichkeit eben von künstlicher Intelligenz und dem Umgang damit schon erkannt hat?
Ich glaube, die Medien sind zum Beispiel, ich habe jetzt ja mit allen führenden Medien geredet in diesem Zusammenhang, da ist die Dringlichkeit in den letzten 12 Monaten sehr, sehr erkennbar geworden. Da hat sich die Welt verändert. Und das ist je nach Branche ein bisschen anders. Die Politik insgesamt, ja, da gibt es schon, weiß ich, der Staatssekretär Bröll, der beschäftigt sich schon sehr intensiv damit. Aber eigentlich müsste die Regierung jede Woche mindestens einen halben Tag zur KI sich zusammensetzen und sagen, was heißt denn das? Ne? Weil wenn ich jetzt gelesen habe, dass man sagt, ja, also jetzt von, ich weiß jetzt nicht, 2000 Beamte werden jetzt bis 2030 eingespart von, ich weiß nicht, 80.000, die da im Verwaltungsbereich sind, dann ist das noch nicht die vollkommene Verwirklichung der Potenziale von KI. Und also es gibt ganz viele Themen, wo es noch nicht ganz klar ist und wo es tunlich wäre. Und deswegen interessiert es jetzt mich einmal für den Medienbereich zu sagen, schaffen wir vielleicht im Medienbereich ein Role Model, das dann auch für andere Branchen oder Bereiche anwendbar ist.
Herr Warbitz, vielen Dank für das Gespräch. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter. Dann diskutieren wie immer am Dienstag Rudi Fussi und Gerald Gross. Wird eine wahrscheinlich wie immer sehr lautstarke Diskussion. Also kurz noch Erholung in der Werbepause und dann geht's heiß hier im Studio.